Herzlich willkommen zum Podcast Sicherheitsfragen, dem ÖDIF Informationssicherheitspodcast für Entscheidungsträger. Auch heute haben wir ein spannendes Thema für Sie, das wir wieder aus einer praxisnahen und leicht verständlichen Perspektive für Sie beleuchten wollen. Nämlich, wie entwickelt und implementiert man eine erfolgreiche Cybersicherheitsstrategie? Hallo Waldemar.
Hallo Jean.
Cybersecurity-Strategie, das ist ja unser beider Thema. Da sind wir, glaube ich, sehr häufig mit beschäftigt. Wenn ich mich mit jemandem darüber unterhalte, der jetzt nicht so tief in diesen Themen drinsteckt wie wir, fällt mir oft auf, dass manchmal Missverständnis herrscht, was überhaupt eine Strategie ist. Also was ist denn gemeint mit einer Cybersicherheitsstrategie?
Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen Mittelstandsthema, ne? Wenn ich einen DAX-Konzern habe oder einen Konzern, der auch ordentlich Zehntausende von Menschen dabei hat, dann bezahle ich offensichtlich jemanden dafür, dass er sich damit auskennt. Nicht abschalten, selbst zu wissen, wie das funktioniert, ist auch selten eine schlechte Idee, sondern man kann auf einmal auch verstehen, was die anderen einem sagen oder zumindest ein bisschen besser verstehen. Dennoch, im Mittelstand ist es oftmals gar nicht so, ja, ich habe das Gefühl, es ist immer noch nicht so richtig angekommen, dass ein CISO durchaus eine nützliche Instanz sein könnte.
Woran glaubst du, liegt das, dass man sagt, ja, so ein CISO, das ist noch nicht so angekommen im Mittelstand?
Naja, zum einen, die kosten Geld. Die kommen leider nicht so völlig freiwillig mit, ich sag mal, altruistischen Ambitionen, sondern ein CISO ist, der erfahren ist und der auch wirklich gut in seinem Beruf ist, der ist natürlich auch nicht ganz billig. Ne? Muss man immer bedenken, nicht jedes Unternehmen kann sich auch tatsächlich einen guten CISO leisten. Kann man auch mittlerweile as a Service einkaufen oder managed oder was auch immer, das ist auch durchaus bewusst. Ist aber etwas, was die meisten auch gar nicht, glaube ich, auf dem Schirm haben, dass das auch tatsächlich geht, dass man nicht jede Person im Unternehmen einstellen muss. Dann gibt es natürlich auch jede Menge Unternehmen, die auf ihren guten, vertrauten IT-Leiter, gegen den ihr auch nichts zu sagen gibt, ausreichend vertrauen. Völlig in Ordnung, gar keine Frage, weil die machen ihren Job schon seit zig Jahren und hoffentlich ist auch noch nie etwas passiert. Dennoch würde ein CISO da einen anderen Blickwinkel einfach drauflegen, weil ja, warum gibt es diese Trennung, dass entgegen dem Mittelstand der CISO nicht an den CIO berichten sollte?
Ja, dieser Interessenskonflikt, den sehe ich sehr häufig und sehe eben auch, dass der im Mittelstand noch nicht so angegangen wird. In meiner Wahrnehmung ist es so, dass ein CIO, ein IT-Leiter, ganz häufig vor allen Dingen die Verfügbarkeit der IT-Systeme im Blick hat. Das ist in der Regel seine Priorität, sicherzustellen, dass das läuft, egal wie. Und manchmal muss man in der Security, um das langfristig eben zu schützen, auch kurzzeitige Unterbrechungen der Verfügbarkeit in Kauf nehmen. Ich sehe es immer klassisch an dem Thema Patchen. Wie oft höre ich, dass Systeme nicht gepatcht werden können, weil sie produktionsrelevant sind und man kein Patchfenster von ein paar Stunden in einem 24-Stunden-Produktionsprozess einplanen kann. Und da sehe ich manchmal konkurrierende Interessen, ein gewisser Interessenskonflikt, wenn das alles beim IT-Leiter liegt, der das natürlich alles irgendwo mal aufgebaut hat. Und da sehe ich auch einen großen Vorteil drin, das auszulagern an eine dedizierte Rolle.
Jetzt hast du das böse, böse Wort der Unterbrechungen von genommen. Die Unterbrechung an der Produktion etwa? Entschuldigung. Nein, also es geht tatsächlich darum, eine geplante Unterbrechung zu machen. Genau. Eine geplante Unterbrechung ist ja schließlich etwas völlig anderes als einfach nur ein pauschaler Ausfall. Und nur wenn man wirklich diese geplanten Intervalle so einstellt, dass das Unternehmen davon ja keinen Schaden nimmt, sondern eigentlich profitiert, dann kriegt man das auch hin, dass man langfristig seine Systeme so halten kann, dass da ja möglichst wenig passieren kann. Ja. Keine eindringliche 100% Sicherheit gibt's nicht, gab's nicht und ich werde mich immer wieder wiederholen. Aber dass das wenigstens in einer geplanten und guten, vernünftigen Ordnung, also gepatcht wird, abgedatet wird und ähnliches, Das ist definitiv essentiell.
Sehe ich auch so, ja, das regelmäßige Patchen als eines der Themen. Jetzt sind wir natürlich schon sehr ins Operative gekommen, wie ich finde. Das waren jetzt so richtig schöne Beispiele für operative Herausforderungen, wie patche ich, wäre das tatsächliche Tun. Dann hat man eine taktische Ebene, wann plane ich es ein, wie bereite ich es vor, was mache ich vielleicht Vorab-Tests von dem Patch oder so. Und dann habe ich natürlich dieses strategische Element zu sagen, warum patche ich eigentlich überhaupt? Also, warum muss ich überhaupt patchen? Was ist da der Grund? Was steht da dahinter?
Also zum einen haben wir gerade großartig vorgeführt, warum es so viel einfacher ist, in das Doing abzudriften, statt tatsächlich die strategische Planung zu machen, weil
Genau.
es ist einfach täglich da. Ne? Man setzt sich hin und sagt sich, okay, was soll ich mal machen, um meine Security-Strategie aufzusetzen? Super, ich brauche ein Patch-Management. Ah, ja, genau, da, wer könnte das eigentlich machen? Braucht man ein Schichtsystem? Muss ich den Betriebsrat fragen? Und so weiter und so weiter. Da ist man ganz schnell auf einmal von seiner Strategie weg. Ja, schwierig, sich zurückzuholen.
Aber ich finde, das ist so schön, dass wir haben jetzt wirklich gut genau gezeigt, wie es eben in der Realität oft läuft. Und heute wollen wir aber auch ein bisschen darüber reden, wie kommt man zu einer erfolgreichen Sicherheitsstrategie und warum sollte ich mir darüber Gedanken machen? Warum sollte ich mal eine Flughöhe von 30.000 Fuß einnehmen? Wie kann man da idealerweise vorgehen? Was würdest du sagen, ist es so das Grund, die Basis dafür?
Also, es gibt grundsätzlich mehrere Basisbausteine, die man in so eine Strategie einfließen lassen würde. Zum einen, was ist das strategische Ziel des Unternehmens? Schwierig, weil sehr viele Unternehmen, also gerade im Mittelstand, die ich gerade getroffen habe, die haben dieses Ziel noch nie festgelegt. Sie wollen einfach nur Geld verdienen. Dennoch, wenn es das Ziel gibt, wunderbar, direkt mit einfließen lassen. Wenn es das Ziel nicht gibt, natürlich gerne erwähnen, aber es gibt auch andere Mittel, um da zum Zweck zu kommen. Und zwar, indem man das Unternehmen auf seine Assets erst einmal untersucht. Wo habe ich eigentlich die größten Assets im Unternehmen? Und zwar im Sinne von nicht nur Menschen, sondern wo habe ich den größten Schaden bei einem Ausfall? Ne, ist mein E-Mail-Server derjenige, der 24/7 laufen muss, weil ich im Endeffekt nichts anderes mache, den ganzen Tag als Kampagne verschicken? Oder habe ich da eine Produktionseinrichtung, bei der irgendwie ein Server vorgeschaltet ist, der den gesamten, ich sag mal, ja, Verkehr regelt, ist der vielleicht etwas mehr abzusichern und so weiter und so weiter. Ne? Diese ganzen Themen muss man dann logischerweise auf ihre monetäre Auswirkungen bewerten. Sprich, was kostet es mich eine Neubeschaffung, was kostet mich ein Ausfall und so, die ganze Kette. Also kaufmännisch muss man da schon ein bisschen unterwegs sein, wenn es auch meist über einen Dreisatz eigentlich nicht hinausgeht. Und dann kann man tatsächlich festlegen, was ist mir eigentlich meine IT-Strategie, also Security-Strategie wert.
Finde ich einen sehr, sehr validen Ansatz zu sagen. Ich schaue mir erstmal meine Risiken an, bewerte die monetär, wie wirken die sich aus und schaue auch auf die Schwachstellen, die besonders relevant sind oder auf die einzelnen Elemente, die besonders relevant werden können, weil sie vielleicht sich auf andere Systeme auswirken. Was mir häufig begegnet ist im Vergleich zum Beispiel zum Konzern, wo häufig auch diese Wertschöpfungsketten bereits irgendwo mal dokumentiert sind. Zum Beispiel durch ein Business Process Team oder so, die mal aufgeschrieben haben, okay, wir verdienen unser Geld mit Produkt A, dazu wird Vormaterial X, Y und Z gekauft, dann habe ich Maschine Y und so weiter und das ist dann richtig abgebildet. Da kann man natürlich, wenn man in der komfortablen Situation ist, sehr leicht als CISO oder als Security-Verantwortlicher darauf aufsetzen, weil ich dann sagen kann, okay, und um diesen Schritt auszuführen, brauche ich Asset A, B und C, die du gerade genannt hast. Und dann kann ich eine ganz andere Bewertung vornehmen an der Stelle. Wenn ich das nicht habe in einem mittelständischen Unternehmen, muss ich mir darüber ehrlich gesagt als erstes, finde ich, eigentlich Gedanken machen, zu sagen, wie verdienen wir am Ende des Tages eigentlich Geld in dem Unternehmen?
Und das ist ja im Endeffekt das, was man als erstes in einer Managementrolle sowieso rausfinden sollte. Wie verdient das Unternehmen eigentlich Geld? CISO ist eine Managementrolle, deswegen kein Unterschied zu irgendwie anderen. Wo, in welcher Einheit wird am meisten Geld verdient? Welche Einheit ist dafür unerlässlich? Also wirklich das gesamte Spektrum. Wer sein eigenes Business als CEO oder CISO nicht kennt, der hat dann wahrscheinlich seine ersten Tage eben, weiß ich nicht, mit Origami verbracht oder so.
Okay, ja, vielleicht Origami. Und was ich auch sehe bei einem CISO, weil du es eben gerade sagst, Managementrolle wie alle anderen. In der Regel sind CISOs auch relativ erfahren im Bereich auch Security und Management. Weil natürlich könnte man jetzt sagen, ja, alle Schotten dicht, dann sind wir sicher. Aber ein erfahrener CISO wird relativ schnell sagen, erstens ist das nicht bezahlbar, weil es aber viel zu teuer ist, alles abzusichern. Und es wäre auch überhaupt nicht praktikabel, weil man damit so viele Hürden in den Arbeitsalltag einbauen würde, dass das Unternehmen im schlimmsten Fall zum Erliegen kommt an der Stelle.
Schön, dass du es erwähnst. Das ist mein Lieblings-Vendetta-Thema. Also ich habe da wirklich, ich stehe mit dem Thema sehr auf Kriegsfuß. Denn welcher, wie sag mal, Unternehmer, der ja, in irgendeiner Weise auf dem Markt bestehen möchte, nagelt seine Vordertür zu, damit die Verbrecher nicht reinkommen und Kunden leider auch nicht mehr.
Und Kunden leider auch nicht, die stehen auch davor, genau.
Also alles einfach nur zuzumachen und überhaupt nichts mehr zu erlauben, das ist eine Strategie, die gab es mal, leider, muss ich dazu sagen. Ich hoffe, die ist jetzt bei den meisten so angekommen, dass das eigentlich völliger Humbug schon immer gewesen ist. Ja, deswegen, ich finde es schön, dass du es ansprichst, weil ich würde damit sicher etwas emotionaler darauf reagieren, wenn ich das eröffnet hätte.
Sehr gut, sehr gut. Also, wir haben gesagt, als erstes muss ich erstmal den Businessprozess verstehen. Ich muss wissen, okay, wo wird Geld verdient? Was sind daraus? Kann ich nämlich ableiten, was sind kritische Systeme? Also, welche sind essentiell, um weiterhin auch Geld zu verdienen? Und dann ist natürlich die Frage, wie bewerte ich sowas? Welche Methoden sind dir da am geläufigsten, um so ein Risiko zu bewerten?
Risiko zu bewerten im Sinne, sorry, ich
Man
unterbreche
könnte
dich.
jetzt da sagen, okay, ich weiß, ich brauche die Maschine X, die muss laufen, weil sonst kommt am Ende kein Produkt raus, was wir verkaufen und damit verdient die Firma das Geld. Wie gehe ich jetzt als CISO her und sage, welches Risiko in irgendeiner Form habe ich denn da? Also wie mache ich das transparent, dieses Risiko?
Gut, es gibt natürlich die gute alte bewährte Formel, wo man die Eintrittswahrscheinlichkeit versus Wert versus weiterer Faktoren setzt. Die können wir gerne in den Shownotes verlinken. Ich habe die ehrlich gesagt auch nicht permanent vor den Augen. Aber grundsätzlich geht es ja darum, wie viel Geld verliert das Unternehmen? Welche Verluste können bei einem potenziellen Ausfall entstehen? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit des Verlustes? Beziehungsweise wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Risiko eintreffen würde? Und das misst man gerne anhand der letzten 10 Jahre. Blöd, dass in den letzten 10 Jahren nichts passiert ist, aber dieses Jahr schon. Dennoch kann man da ungefähr abschätzen, über welchen Verlust man da potenziell spricht. Ist das etwas, was sich innerhalb von 3 Stunden das Unternehmen in die Knie zwingt, also in die vollkommene Insolvenz? Oder kann ich vielleicht 3 Tage bis 3 Monate durchhalten, ohne auf dieses System, auf diese Informationen oder was auch immer das ist, zugreifen zu können? So, und je nachdem, welchen Wert man ermittelt hat, mein Ansatz immer, mindestens 1 Euro plus auf dem also wenn man diese riesige Maßnahme behebt. Das heißt, wenn die Maßnahme genauso teuer ist wie das Risiko und man eine Null bekommt, ist das ein völliges Humbug-Geschäft. Es muss immer ein Plus dabei rumkommen, ansonsten ist das Risiko wahrscheinlich deutlich schwerer bewertet, als es eigentlich sein sollte.
Finde ich, da hast du einen sehr pragmatischen Ansatz. Ich glaube, die Formel, nach der du gesucht hast, war Eintrittswahrscheinlichkeit plus Schadenshöhe, um dahin zu kommen. Und wie du schon sagst, das ist ja oftmals total schwierig zu bewerten. Und in meiner Erfahrung im Alltag ist das eine sehr akademische Herangehensweise. Wenn man jetzt nicht gerade ein großer Versicherungskonzern ist, der für alle möglichen Vorgänge irgendwelche historischen Daten hat, dann kann man es eben wirklich sehr, sehr schwer berechnen. Aber das, was du gesagt hast, dieser pragmatische Ansatz zu sagen, wie lange hält das Unternehmen aus, wenn dieses Teil ausfällt, wenn es nicht verfügbar ist, das finde ich einen sehr pragmatischen Ansatz. Das kann man sich relativ einfach vorstellen. Und vor allen Dingen, wenn man die Kette dann weitergeht und sagt, okay, Es ist nicht nur, dass die dann keine Produkte mehr vom Band fallen, nein, es fällt dadurch vielleicht, bleiben auch die LKWs im Hof stehen, weil die stauen sich alle, die wissen nicht, wo sie hinfahren sollen, das Lager ist voll, ich muss ein anderes Lager anmieten und dergleichen. Also diese Kette dahinter, sich da zu überlegen, was könnte da passieren und wie lange halte ich durch. Und ganz wichtig, deinen Punkt finde ich auch, das ist eine tolle Formel, dieser plus 1 Euro. Wenn ich also einen Schaden abschätzen kann, sagen kann, okay, ich habe maximal 3 Stunden, ich komme vielleicht dann auf einen Wert, den ich schätze, den der Schaden erreichen dürfte, wenn ich einen monetären Ausfall habe und ich habe eine Lösung dafür, jemand bietet mir eine Lösung, dann muss ich mindestens 1 Euro mehr verdienen am Ende oder es darf 1 Euro nur weniger kosten als der mögliche Schaden, weil sonst habe ich das Risiko zu hoch bewertet.
Ja, mit dieser Methode haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, A, zu identifizieren, wo bestehen unsere größten Risiken, welche Assets sind eigentlich am meisten schützenswert, wo habe ich meine Quick Wins, also welche Themen kann ich einfach ganz schnell abstellen. Und durch die Bewertung weiß ich genau, was meine Security eigentlich im Jahr oder allgemein kosten darf. Damit weiß ich auch ganz genau, dass ich, bin ich in der Lage, einen Return on Invest zu generieren? Ja oder nein? Weil Return on Security Invest ist auch ein Thema, was auch, ja, es wurde eine ganze Weile gehypt, ist aber auf jeden Fall ein sehr reelles Thema. Denn was bringt es mir, wenn ich was ich die teuerste Firewall für 3,5 Millionen beschaffe, obwohl ich 3 Kotflügel schützen möchte? Ist halt, ne, ein bisschen überspitzt, aber die Realität sieht am Ende genau so aus. Und die Priorisierung der Themen kann logischerweise einem dabei helfen zu schauen, ne, Tätigkeiten haben halt unterschiedliche Werte. Und das ist ein großer Unterschied zwischen 3 Teamleiter können vielleicht aktuell sich nicht in mein ERP-System anmelden, um nachzuschauen, wie es da gerade in der Produktion aussieht. Oder oder in der Buchhaltung sitzt meine Debitorenbuchhalterin ohne Zugang und kann auch die gleiche Zeit über nicht arbeiten. Ja, bei beiden ist es schlimm, aber bei wem schlimmer ist, kann jeder für sich selbst abschätzen.
Und für mich ist das genau der Kern eigentlich einer Cybersicherheitsstrategie, mit dessen bewusst zu sein, was ist auch der Kernprozess, den ich auf jeden Fall schützen muss. Und alles drumherum ist zusätzlich schützenswert an der Stelle. Dass ich also diesen Kern einfach definiere, weil dann kann ich auch relativ einfach in die verschiedenen Bereiche mir überlegen. Das eine, was wir haben jetzt viel über Technologie gesprochen und so, aber ich kann ja natürlich auch Ressourcen planen, sagen, okay, wie viele Menschen brauche ich, die eine bestimmte Tätigkeit ausführen, um diesen Schutz zu gewährleisten? Oder muss ich Schulungen durchführen oder ja, technologische Maßnahmen dann als dritte Maßnahme? Ich finde, dieser Dreiklang ist eigentlich, der es dann ausmacht in der Cybersicherheitsstrategie.
Ja, und dabei muss ich in der Lage sein zu bewerten, ob ich das Risiko jetzt akzeptieren möchte. Möchte ich es minimieren? Möchte ich es übertragen? Ja. Alle 3 Möglichkeiten stehen ja grundsätzlich zur Verfügung. Sprich, ich muss nicht zwingend einen eigenen SOC 24/7 in meinem eigenen Unternehmen aufsetzen. Während wir gerade über eine Fachkräftemangelsituation reden, während wir gerade alle versuchen, in irgendeiner Weise für Arbeitskräfte ja, zu uns zu kriegen, die nicht zwingend mehr, wie soll man, auf die Life Balance Wert legen als auf das Work. Es sind keine Luxuszeiten, wo man sagen könnte, Personal gibt es wie Sand am Meer. Auch wenn Konzerne gerade, ja, relativ viele Positionen abbauen, das meiste davon geschieht über Renteneintritt. Die lassen nicht jetzt einfach mal 10, 20, 50.000 Leute auf einmal auf die Straße, die dann alle nach einem Job suchen und fröhlich zu mir laufen und bei mir im Schichtbetrieb, wie gesagt, mitten in der Nacht da zu sitzen und darauf zu warten, dass die Lampe angeht. Die meisten davon wären noch gar nicht dafür geschult.
Finde ich einen sehr wichtigen Punkt zu sagen, ja, wie kriege ich dann die wesentlichen Ressourcen? Für mich sind wir jetzt schon wieder auf der taktisch-operativen Ebene. nämlich die Konsequenz daraus, wie komme ich dann zu diesen Personen, wie mache ich das? Aber mir erstmal im Vorfeld zu überlegen, was brauche ich denn überhaupt? Wo brauche ich eigenes Personal? Das, was du gerade gesagt hast, brauche ich ein eigenes SOC vielleicht, weil ich sage, ja, ich habe so einen Geheimschutzbedarf zum Beispiel oder dergleichen oder habe vielleicht das auch schon. Oder möchte ich das auslagern an der Stelle? Das wären für mich eher strategische Entscheidungen. Wie siehst du das?
Selbstverständlich. Ich muss ja dem angucken, was das Unternehmen am Ende benötigt. Ne? Habe ich ein Follow-the-Sun-Prinzip, weil ich um die ganze Welt verteilt bin, bin ich nur in einem einzigen Land vertreten und brauche tatsächlich die Betreuung in dieser Landessprache, weil ich um 4 Uhr morgens einfach nichts anderes hören will. Ne, je nachdem, was das Unternehmen braucht und benötigt und wie die Ziele von einem Unternehmen auch aussehen, sieht auch die Strategie natürlich anders aus. Es ist nicht immer die gleiche.
Du jetzt vorgehen, wenn du jetzt heute CISO wirst in einem Unternehmen, wie würdest du konkret rangehen, um so eine Cybersicherheitsstrategie aufzusetzen als Dokument? Würdest du eine Software kaufen? Würdest du ein Dokument machen? Würdest du ChatGPT fragen? Wie würdest du vorgehen?
Also ja, ich hoffe, also, wenn ChatGPT mir irgendwann eine vollständige Strategie für mein Unternehmen erstellen kann, dann bin ich auf diese Software ernstzunehmend stolz. Ja, man kann definitiv eine Software dazu einsetzen. Ich persönlich bin ehrlich gesagt tatsächlich der Freund von Fleißarbeit. Und zwar Fleißarbeit im Sinne, ich muss erstmal analysieren, was habe ich hier eigentlich gerade. Ich muss erstmal durchs Unternehmen mich bewegen und schauen, wo sind eigentlich welche Stolperfallen, worauf muss ich achten, was macht das Unternehmen, was machen die einzelnen Bereiche und so weiter und so weiter. Also ich verbringe erstmal natürlich, ja, tatsächlich Monate damit, das Unternehmen kennenzulernen. Ich glaube, jeder, der in diese Position kommt, würde vermutlich genau das Gleiche tun. Daraufhin fange ich an, Pläne zu machen im Sinne von, ich baue mir mehr oder weniger ein Projekt. Ich erschaffe mir Arbeitspakete, bei denen ich genau weiß, wann ist welche Tätigkeit eigentlich zu erledigen, welche Abteilung hat das muss das eigentlich machen und ähnliches. Das heißt, dafür hole ich mir das erste Mal jetzt ein System ran, weil ich habe schon mal Projekte in Excel gemanagt. Das macht keinen Spaß. Ne, was man dafür halt einsetzen möchte oder nicht einsetzen möchte, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber erst wenn ich einen groben Plan habe und eine Vision, wo es hingeht, dann gehe ich in das operative Doing und fange an, die einzelnen Einheiten mit bestimmten Tätigkeiten und Aufgaben auszustatten, die für dieses strategische Ziel, für das große Ganze erledigt werden müssen und darauf einzahlen.
Finde ich sehr schön, dass du das so zusammenfasst. In meiner Wahrnehmung ist es häufig so, dass in den Unternehmen Pragmatismus höher wertgeschätzt wird als die Theorie. Aber gerade wenn wir über so eine Cybersicherheitsstrategie sprechen, dann muss vor der Umsetzung eben auch die Theorie sein, der Gedanke, die Vision, die jemand haben muss. Wo will ich überhaupt hingehen, damit ich die richtigen operativen Schritte anleiten kann. Also für mich steht immer eine gewisse Theorie dahinter. Obgleich ich manchmal den Eindruck habe, Vision, es gibt ja diesen geflügelten Spruch, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Da hört man, das ist bei uns in der Kultur einfach ein schwierigeres Thema. Also ich glaube, auch wenn so ein CISO eine Vision automatisch entwickelt, weil er sich nämlich genau die Gedanken macht, die du gerade gesagt hast. Also, wie sieht der Prozess aus? Wo ist was besonders risikobehaftet? Was sehe ich? Was habe ich gehört von den Leuten, als ich mich monatelang damit auseinandergesetzt habe? Dann hat er eine Vision eigentlich im Kopf, auch wenn er sie nicht bewusst so formuliert.
Also ich glaube, du hast gerade eine Zeit angesprochen, die hoffentlich nicht mehr so stark verbreitet ist. Also die Zeit von, ne, Visionen zum Arzt oder Diamanten entstehen unter Druck und so weiter. Das waren tolle Sprüche, die sich irgendwann mal viele, viele Menschen anhören durften. Heutzutage wird einem Unternehmen schon mehr abverlangt als das. Denn die Mitarbeiter oder Mitarbeitenden in einem Unternehmen, die brauchen schon eine gewisse, ja, Sinnhaftigkeit für ihr Dasein. Jeder Mitarbeiter, der sich in einem Unternehmen befindet und ja, am Erfolg des Unternehmens arbeitet, tauscht seine persönliche Lebenszeit gegen Geld. Und ein solcher Tausch ist logischerweise für jeden wertvoll. Denn niemand möchte seine Lebenszeit als verschwendet betrachten. Und die Zeiten sind nicht mehr das, was sie mal waren. Also wo sich jemand bereit erklärt hat, 6 Schrauben am Tag, jeden Tag zuzudrehen, nur damit er einfach nur überhaupt einen Job hat. Wird sich vielleicht irgendwann mal wieder ändern? Weiß ich nicht. Ich hoffe nicht. Aber heutzutage muss man, ja, so schwierig zu sagen.
Wir sind
Heutzutage
uns
muss
da.
man schon eine Vision nach vorne treiben können. Man muss ein
Ja.
Ziel geben, ein Ziel, an dem alle freiwillig mitarbeiten wollen.
Ein lohnenswertes Ziel, genau. Da bin ich ganz bei dir. Das ist wichtig. Und oftmals merke ich so, Geschäftsführer haben das so auch verinnerlicht und versuchen das aus genau der Motivation, die du gerade gesagt hast, und die Mitarbeiter auch, damit alle am selben Strang ziehen, so eine Motivation zu entwickeln, so eine Vision zu entwickeln. In der Cybersicherheit scheint mir das noch nicht so angekommen zu sein, weil es einfach heißt, ja, es muss halt sicher sein. Meine Vision, es muss sicher sein. Meine Vision ist, wir werden nicht gehackt. Ja, okay. Das ist noch nicht so motivierend am Ende des Tages.
Wobei, wenn ich unseren eigenen CISO anschaue, dann muss ich gestehen, gibt es doch den einen oder anderen, der versucht da auch schon mal über den Tellerrand zu schauen und auch mal
Genau.
vielleicht Themen mit reinzubringen, die ja so auf dem Markt bisher noch nicht da gewesen sind oder zumindest nicht in der vollen Ausprägung. Ich will den jetzt nicht zu weit nach vorne loben, aber es ist tatsächlich ein gutes Gegenbeispiel zu jemandem, der einfach nur sagt, ey, super, holen wir ein paar Bretter, ein paar Nägel, machen wir hier noch mal ein bisschen was ans Fenster und dann wird es schon gehen.
Super, ja. Und wenn uns jetzt aber jemand zuhört, der vielleicht einen Geschäftsführer hat, der dafür noch nicht so das Verständnis hat, der noch nicht dieselben Anschauungen teilt wie wir, ich glaube, dann ist meiner Erfahrung nach auch hilfreich, wenn man sich vielleicht als CISO an bestehenden Frameworks orientiert. Sei es jetzt zum Beispiel der BSI Grundschutz oder die ISO 27001, die ja eigentlich ein Framework darstellen, wie sichere ich eine Organisation ab? Und genau die Schritte, die wir am Anfang besprochen haben, also Analyse der Kernprozesse, Risikoanalyse, technisch-organisatorische Maßnahmen, alle eben schon mal vorgedacht haben und einem an die Hand geben, sodass ich meinem Geschäftsführer gar nichts von der Vision erzählen muss, sondern sage, nee, wir machen jetzt das nach dem Best Practice. Wie siehst du das?
Ja, habe ich selbst in der Vergangenheit tatsächlich auch versucht, es nicht einfach durchzusetzen, weil, ich sag mal, wie erzählt man jemandem, der mehr daran interessiert ist, Fahrräder herzustellen oder zu verkaufen, dass er jetzt auf einmal eine Security-ISO implementieren soll, die auch noch 1 bis 2 Jahre dauern kann und sehr viel Geld kostet,
Guter
ist
Punkt.
nicht ganz einfach, aber es ist auch eine sehr wirksame Werbemaßnahme. Es ist eine Maßnahme, die auch das gesamte Unternehmen nicht nur sicherer macht, sondern auch in der Partnerschaft mit anderen Unternehmen stärkt. Denn NIS 2 kommt, andere Direktiven werden kommen, das kritische Gesetz war schon da, ne, und so weiter und so. Es wird nicht weniger werden und es wird auch immer mehr Angriffe geben. Und das Letzte, was ein Unternehmen heutzutage riskieren kann, ist ein Vertrauensverlust. So, nach diesen Best Practices zu arbeiten und das auch wirklich zu publizieren, dass man diese Best Practices anwendet. Man sagt ja nicht, was man explizit anwendet. Man sagt ja einfach nur, dass man diese Practice anwendet. Ist sogar ein Werbemittel, was man noch zusätzlich nutzen kann, was Vertrauen schafft.
Finde ich super, dass du den Punkt auch ansprichst und gut, dass du es auch nochmal so klar formulierst. Was ich meinte war, ich muss es nicht explizit benennen, aber ich muss natürlich immer aus dieser Risikosichtweise argumentieren, nämlich zu sagen, ich muss trotzdem wissen, welcher Impact könnte schlimmstenfalls entstehen, weil das ist genau das, was du sagst, was den Geschäftsführer interessiert. Er will Fahrräder verkaufen und ich muss argumentieren, welches Risiko steht dem entgegen. Aber ich muss nicht sagen, ich habe die Vision, dass wir 2045 die sicherste Organisation auf dem deutschen Markt für Fahrradhändler sind. Das kann ich für mich selber entwickeln als Vorstellung, vielleicht als Mission Statement, aber das muss ich nicht so kommunizieren.
Jetzt ein großes Risiko für einen selbst ist dabei natürlich, den Spagat zu schaffen zwischen wie stelle ich es dar ohne als paranoid zu wirken
Ja.
und ohne das Gleiche zu tun, was die 75.000, 30.000 Vertriebler, die schon da am Tisch gesessen haben,
Geschäftsführer
gar nicht
kaufen
zu
wollten.
argumentieren. Es geht ja um Erhalt und Erzeugen von Werten. Und
Ja.
das ist auch der einzige Fokus, der für mich auch tatsächlich gegeben sein darf, weil das ist auch der Fokus, der mein Gegenüber wirklich interessiert. Und, ne? Know your audience. Wenn man weiß, mit wem man spricht, sollte man vielleicht jetzt nicht erzählen, dass morgen schon ein Hacker bei uns sein könnte und schon Informationen klauen und dann wird meine gesamte Produktion in China noch neu nachgebaut. Wir müssen jetzt 300.000 Euro ausgeben. Hat noch nicht funktioniert.
Finde ich schön, dass du diesen Insight aus dem Leben teilst. Da sehe ich genauso. Das ist auch die Erfahrung, kann ich widerspiegeln. Das funktioniert so nicht. Gleichzeitig aus der Risikoperspektive zu argumentieren, eben wie du sagst, der Erhalt von Werten, darum geht's. Was macht Sinn? Was macht keinen Sinn? Da einen vernünftigen und kühlen Kopf zu bewahren und sich genau zu überlegen, was man tut, das ist. So verstehe ich die Rolle einer Cybersicherheitsstrategie. Mit Hinblick auf die Zeit, ich glaube, wir haben das jetzt angerissen. Also ich persönlich könnte ja noch eine Stunde drüber reden, weil das ist einfach ein Thema, das mich sehr, sehr beschäftigt, was für mich sehr grundlegend ist. Wenn wir es für heute so stehen lassen wollen wir es noch einmal zusammenfassen. Was sollte jemand mitnehmen von heute? Was sind dir die wichtigsten Punkte, die einem Zuhörer im Kopf bleiben sollte? Vielleicht der eine wichtigste Punkt, machen wir ein.
Tatsächlich habe ich heute wirklich nur einen wichtigsten Punkt. Nicht ins Operative
Sehr gut.
abschweifen.
Und mein wichtigster Punkt wäre an der Stelle, sich an den bestehenden Frameworks zu orientieren, wenn man auf der Suche nach einer Strategie ist. Die können eine wunderbare Hilfslinien sein, um dahin zu kommen.
Vielen Dank
Vielen
und
Dank fürs Zuhören. Wenn Sie spezielle Fragen haben zum Thema Informationssicherheitsstrategie, wenn Sie sagen, an bestimmte Themen wollen Sie vielleicht noch tiefer reingehen, wir haben jetzt einen sehr weiten Bogen gefasst, wenn Sie vielleicht sagen, das eine oder andere war auch unklar oder sehen Sie vielleicht auch ganz anders, wir freuen uns immer über Feedback.
absolut. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.